Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Briefwechsel zwischen Künstlern und Verlegern kann man eigentlich auf zwei Fragen herunterbrechen. Wo bleibt das Geld und wo bleibt das Werk? Das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch formuliert und natürlich gibt es großartige, inspirierende, künstlerische Briefwechsel zwischen Verlegern, egal ob in der Buch- oder in der Musikbranche und ihren Schützlingen. Aber oft dreht es sich eben doch penetrant um Abgabefristen, Honorare und Eifersüchteleien. Nun ist ein neuer Briefwechsel erschienen zwischen Paul Hindemith und dem Schott Verlag. Rainer Pöllmann hat ihn gelesen. Fast 50 Jahre umfasst dieser Briefwechsel und fast 2500 Seiten. Was wird da verhandelt?
Das Geschäftliche, natürlich. Es trafen da schon auch zwei geschäftstüchtige Verhandler aufeinander. Beide Seiten waren geschäftstüchtig. Der Komponist, der sich sehr früh schon seiner Bedeutung bewusst war, auch als junger Mann, aber natürlich auch der Verlag, der den es da schon seit Jahrhunderten gab und der natürlich auch mit allen Wassern gewaschen war. Das Geschäftliche spielt immer eine Rolle und es setzt schon den ersten Akkord sozusagen. 100 Reichsmark symbolisches Honorar bietet der Schott Verlag dem jungen, aufstrebenden Paul Hindemith für sein Streichquartett. Der kontert damit, dass er von einer natürlich nicht weiter genannten Konkurrenz 500 Reichsmark geboten bekäme, woraufhin der Schott Verlag sagt, okay, dann bringen wir eben alle drei Werke, die sie uns angeboten haben, raus für 1000 Reichsmark, aber plus Knebelvertrag, der da lautete, alle Werke müssen zuerst Schott angeboten werden und nirgendwo sonst darf es günstiger herauskommen. Das sind Knebelverträge, die eigentlich heute von Plattformen eher bekannt sind und da regelmäßig gerichtlich überprüft werden. Es war allerdings dann auch tatsächlich so, dass dieser Komponist Paul Hindemith dem Verlag Schott Söhne sein Leben lang treu blieb. Und es war, glaube ich, sagen zu können, eine Partnerschaft, eine Geschäftsbeziehung, die für beide sehr, sehr günstig war.
Der Briefwechsel beginnt im Jahr 1919. Da war Hindemith 24 Jahre alt und noch keineswegs ein bekannter, geschweige denn bedeutender Komponist. Sie haben es kurz angedeutet. Wie präsentierte sich denn da am Anfang dieser Korrespondenz?
Naja, irgendwie muss man ja auf sich aufmerksam machen. Inmitten von vielen, vielen Komponisten und Verlage werden natürlich überflutet mit solchen Wünschen und Antragstellungen. Er zitiert auf eine für ihn sehr typische Weise, lebenslang typische Weise, die wüstesten Verrisse, die er bekommen hat, unter anderem vom Musikkritiker Paul Becker. Da schreibt er, der vor lauter Übergescheitheit Dinge entdeckt hat, die man nicht einmal mit einer 500%-Brille finden kann, als da sind Grämlichkeit, jugendlicher Weltschmerz, Grübelei. Also das stellt sein eigenes Werk natürlich sofort ins allerbeste Licht. Aber er schreibt schon auch, dass ich auf dem besten Weg bin, bekannt zu werden und wenig später dann auch, dass er es eben nicht verdiene, mit miserablen Honoraren abgespeist zu werden. Also in Sachen Selbstverkauf ist Paul Hindemith schon ein ziemliches Talent gewesen.
Ein Mann mit Chuzpe.
Durchaus.
Wie spiegeln sich denn Weltgeschichte und Hindemiths Biografie in den Briefen? Stichwort die Zeit nach 1933.
Ja, nicht nur nach 1933, auch in den 20er Jahren schon. Paul Hindemith war da der vielleicht berühmteste und teilweise auch berüchtigtste Komponist einer jungen Komponistengeneration, den jungen Wilden, die eben gegen den ganzen romantischen Schmelz und Schmalz angekämpft haben. Und insofern war er natürlich auch ökonomisch wichtig für den Schott Verlag, der da den Weg in die Gegenwart geschafft hat. Die Opern von Paul Hindemith in den 20er Jahren waren maßstabsetzend. Und dann eben, Sie haben es angesprochen, 1933 mit dem Machtantritt der Nationalsozialisten. Sofort ändert sich da der Ton in diesen Briefen. Schon im März 1933, aber dann ab April 1933 ist wirklich ein Tonfall von Abwarten, Abwägen und auch immer stärker werdenden Befürchtungen. Es ist ein Balanceakt auf beiden Seiten natürlich. Der kulminiert vielleicht 1934 in Matthis der Maler. Das ist ein Drama, das sich wirklich auf höchster politischer Ebene abgespielt hat, mit Furtwängler auf der einen Seite, dem Führer und Goebbels auf der anderen Seite. Die Uraufführung 1934 in Deutschland scheitert, natürlich muss man sagen. Das Werk wird dann 1938 in der Schweiz aufgeführt. Aber am besten warten wir auf etwas gelegenere Zeiten. Das ist noch eine sehr zurückhaltende Formulierung, die in diesen Jahren natürlich immer weiter um sich greift. Und spätestens als Hindemith 1938 dann tatsächlich emigriert, wird das Ganze sehr prekär für ihn einkommensmäßig, aber auch für den Verlag, der natürlich sich da noch schwerer tut, in Deutschland einen Emigranten weiterhin zu verlegen oder auch nur halbaktiv zu propagieren.
Und diese gelegeneren Zeiten, kamen die denn dann nach dem Ende der NS-Zeit?
Das macht vielleicht die Tragik von Paul Hindemith aus, dass er wie viele andere seiner Generation danach eben dann auch nicht mehr richtig Anschluss an die dann sehr neue Zeit gefunden haben. Er kam nach einiger Überlegung aus dem amerikanischen Exil in die Schweiz zurück und war unmittelbar nach dem Krieg auch noch so ein Anknüpfungspunkt, ein hochverehrter älterer Komponist in der Bedeutung seiner 20er Jahre vor allem. Er selbst ist zu der Zeit allerdings schon längst konservativ und teilweise auch sehr konservativ geworden. Und ist als solcher dann auch sehr schnell von den jungen Nachwuchskomponisten der späten 40er, 50er Jahre geschmäht worden. Er hat durchaus auch kräftig zurückgeschmäht. Aber von heute aus gesehen wirkt das jetzt eigentlich weniger aufregend, diese Debatten, die es damals gab, sondern eigentlich eher ein bisschen traurig und bedrückend, wie ein ja durchaus großer Künstler da eben in den letzten anderthalb Jahrzehnten seines Lebens ins Abseits gerät.
2500 Seiten knapp umfasst diese Ausgabe der Briefe. Wer soll das lesen? Für wen ist es gedacht?
Naja, zunächst mal ist es eine exzellente wissenschaftliche Edition. Es gibt von Paul Hindemith eine Hindemith-Stiftung in der Schweiz. Es gibt das Hindemith-Institut in Frankfurt und deren Direktorin Susanne Schaal-Gotthardt, die mit einigen Mitarbeitern das veröffentlicht hat. Das ist alles hervorragende wissenschaftliche Arbeit und aber eben auch so aufbereitet, dass es nicht nur studierte Musikwissenschaftler lesen können. Aber es ist vor allem auch eine Kunst- und Kulturgeschichte aus, wenn man so will, ökonomisch-materialistischer Sicht. Das In- und Gegeneinander von künstlerischer Produktion und Kreativität und auf der anderen Seite den Zwängen der Ökonomie. Ein Verlag muss Geld verdienen, sonst kann er nicht weiter existieren. Im Verlagswesen stoßen diese zwei elementar aufeinander. Das war schon bei Beethoven und Haydn so und das ist natürlich bei Hindemith jetzt auch sehr plastisch nachzulesen.
Hindemith Schott. Der Briefwechsel ist im Schott Verlag erschienen, wo sonst. 4 Bände, 2480 Seiten, kosten 99 €. Vielen Dank, Rainer Pöllmann.